es muss auf jeden Fall stärker über diese Möglichkeit informiert werden, dass es diesen Härtefallfonds gibt. Wir haben mehrere kleine Kommissionen zu größeren Bauprojekten. Wir bedenken dann gerne, wie Verwaltung genau auf den Weg gebracht werden muss, um bestimmte Dinge umzusetzen.
Hallo und willkommen zur letzten Folge des Grünfunk Düsseldorf in diesem Jahr 2020, einem Jahr, von dem wir auch allmählich genug haben. Aber wir haben eine Menge Folgen zu interessanten Themen gemacht und heute schließen wir das ab. Hallo Simon.
Ich grüße dich, Stefan. Ein letztes Mal in diesem Jahr, aber die Pläne für nächstes Jahr sind und bleiben groß. Aber erstmal heute. Wir sprechen mit Angela Hebeler über die Ratssitzung vom 10. Dezember und über den aktuellen Stand der Kooperationsgespräche mit der CDU. Und am Ende gibt es auch noch einen netten Gruß zum Jahresausklang.
Ja, und da es natürlich auch in diesem Interview wieder um Corona geht, hat Angela da auch Bezug zu aktuellen Entscheidungen genommen. Und deshalb ist es nochmal ganz wichtig, darauf hinzuweisen, wir haben dieses Gespräch aufgenommen am Freitag, dem 11. Dezember, kurz vor 18 Uhr. Bis Sendung ab Montag oder wann immer ihr diesen Podcast hört, kann sich da natürlich wieder einiges verändert haben.
Und jetzt hören wir rein. Ja, wir sitzen hier bei unserem nächsten digitalen Interview, das letzte in diesem Jahr, mit Angela Hebeler. Und ich weiß gar nicht, ob ich sagen soll, du bist jetzt unser Stammgast oder du bist schon unsere Co-Moderatorin, weil du mittlerweile schon so häufig hier bei uns mit dabei warst, was uns natürlich sehr freut. Und darum schön, dass du erneut da bist. Grüß dich.
Ja, mich freut's auch sehr. Podcast ist, glaube ich, mein Medium, um zu sagen, was ich zu sagen habe, um mich politisch zu äußern in eine Öffentlichkeit, die sich dafür interessiert. Ich freue mich sehr auf die Aufnahme heute.
Ja, dann auch von mir wieder willkommen hier bei uns in der Runde. Wir nehmen direkt über Bildschirm auf, sehen uns alle nur über kleine Fensterchen, aber im Moment ist das die sicherste und auch die wärmste Variante.
Absolut. Und darum lass uns doch einfach direkt starten. Ihr hattet gestern die zweite Sitzung in der neuen Ratsperiode, die zweite Sitzung unter dem neuen Oberbürgermeister, erneut unter, ich sag mal, verschärften Bedingungen. Wie war das so generell? Wie ist dein Eindruck?
Wir haben wieder im ISS-Dome, wo normalerweise Eishockey gespielt wird, getagt. Natürlich wieder ohne Eis unter den Füßen, mit dem vergrößerten Stadtrat diesmal. Der Oberbürgermeister Keller kennt ja Verwaltung, der kennt auch Ratssitzungen. Er hat seine zweite Sitzung sehr souverän geleitet. Zu Beginn wurden drei Verdienstplaketten an verdiente ehemalige Ratsmitglieder verteilt. Wir haben auch eines verstorbenen SPD-Ratsmitglieds, der ist im Alter von 86 Jahren verstorben, gedacht. Wir hatten wieder viele Gremienbesetzungen, also noch jede Menge Aufsichtsräte und andere städtische Beteiligungen, dort Sitze zu besetzen durch Verwaltung, aber auch vor allen Dingen durch Ratsleute oder sachkundige Bürgerinnen. Die Ratssitzung ist insgesamt sehr diszipliniert abgelaufen. Wir waren unter 4 Stunden fertig, auch mit dem nicht öffentlichen Teil. Der hat sogar nur 5 Minuten gedauert, weil da nichts strittig war. Da wurde überhaupt nicht diskutiert, debattiert. Wir hatten nur wenige Verwaltungsvorlagen, weil wir, Corona macht es möglich, dass die Beschlussfähigkeit vom Rat auf den Haupt- und Finanzausschuss übertragen werden kann. Das heißt, wir haben im Haupt- und Finanzausschuss vorletzten Montag die überwiegende Anzahl von Verwaltungsvorlagen schon final beschlossen. Da hatten wir nur noch eine Handvoll. Und entgegen der Absprache haben dann doch, aber das ist eben in der Demokratie so, hat die Ratsfraktion der Linken dann doch 4 Anträge gestellt, die wir dann auch behandelt haben. Da haben wir auch gut diskutiert, also das gesamte Haus. Also das war wirklich lebendige Demokratie. Von daher einerseits dann auch wieder Dankeschön an die Linken, dass sie Themen in den Stadtrat gebracht haben, wo wir uns positionieren konnten, alle Fraktionen. Und zu Beginn einer Ratssitzung gibt es immer Anfragen. Die werden jetzt unter Corona ausschließlich schriftlich beantwortet, so dass da dann eben auch keine Zeit verschwendet werden konnte.
Du hast das unliebsame Thema Covid-19 damit jetzt ja auch schon reingebracht. Das lässt sich nicht vermeiden. Die Stadt Düsseldorf hat ja auch sogenannte Corona-Härtefallfonds eingerichtet. Da gab es jetzt in der Sitzung einen Abschlussbericht dazu. Kannst du dazu was sagen?
Ja, wir haben mehrere Geschichten auf den Weg gebracht. Beim Corona-Härtefallfonds geht es darum, dass Menschen mit geringem Einkommen, die in Düsseldorf den sogenannten Düsselpass beziehen und über den sie Vergünstigungen bekommen, dass also alle Inhaberinnen vom Düsselpass 500 € bekommen können, mit dem sie dann sich zum Beispiel, was soziale Medien angeht, also einen Laptop kaufen können oder also sich digital ausstatten können, was halt für 500 € möglich ist. Den haben wir vor dem Sommer, glaube ich, eingerichtet schon. Oder nach dem Sommer, weiß ich nicht mehr so genau. Auf jeden Fall haben wir 2 Millionen € eingestellt. Und bis jetzt sind erst 520.000 € abgerufen worden, sodass wir die Laufzeit verlängert haben bis Ende des Jahres um 2 Monate. Und in der Hoffnung, das hat die Verwaltung auch schon so von sich aus vorgeschlagen, dass eben mehr Menschen diese Möglichkeit nutzen und das Geld in Anspruch nehmen. Zu dem Thema hat die Fraktion Die Linke einen Antrag gestellt. Die wollten erst eine Verlängerung bis zum Ende der Pandemie. Den Zeitpunkt kennt allerdings niemand, sodass wir uns dann zunächst auf den 31. März nächsten Jahres geeinigt haben. Und sie wollten die 2 Millionen verdoppeln auf 4 Millionen €. Dazu haben wir dann einen Änderungsantrag gestellt, auf den sich dann am Ende auch der Rat in seiner Mehrheit verständigt hat. Es muss auf jeden Fall stärker über diese Möglichkeit informiert werden, dass es diesen Härtefallfonds gibt, dass man da 500 € in Anspruch nehmen kann und wofür. Das muss also viel stärker beworben werden. Und wir erwarten, dass die Verwaltung auf uns zukommt, rechtzeitig vor dem 31. März, um zu sagen, wie stark er jetzt abgerufen worden ist und dass er dann gegebenenfalls nochmal verlängert wird. Also die 2 Millionen € dürften reichen. Und wir hoffen einfach, dass die Gelder jetzt gut abgerufen werden.
Also es ist ja gerade deutlich geworden, es ist ja knapp ein Viertel der Gelder bisher noch abgerufen worden. Woran liegt das aus deiner Sicht? Wissen die Leute einfach nicht Bescheid darüber?
Ja, das ist unsere Vermutung. Und wir haben die Verwaltung aufgefordert, diesen Härtefallfonds viel stärker zu bewerben. Man könnte alle Düsselpass-Inhaberinnen auch anschreiben. Das wird beim nächsten Thema, was auch ein linken Antrag gestern in den Rat eingebracht hat, notwendig oder sinnvoll sein, dass nämlich FFP2-Masken an, und zwar 15 pro Düsselpass-Inhaberin verteilt werden, kostenlos. Da lautete der Antrag der Linken ganz knapp, also alle Düsselpass-Inhaberinnen bekommen halt 15 FFP2-Masken kostenlos zugeschickt. So. Und dann haben wir uns schlau gemacht und haben erfahren, und das war dann auch ein Teil unseres Änderungsantrages, dass die Bundesregierung so etwas selber plant. Das ist noch nicht komplett beschlossen, soll aber auf den Weg gebracht werden, dass nämlich die Risikogruppen, die ein niedriges Einkommen haben, dass denen die FFP2-Masken zugeschickt werden und dass die eine geringe Zuzahlung leisten müssen. Das wollen wir nicht. Also wir wollen diese Zuzahlung sozusagen von Seiten der Stadt aus bezahlen. Und da ja nicht alle Düsselpass-Inhaberinnen zu den Risikogruppen gehören, sollen halt alle anderen auch ermittelt werden. Das ist ein Prüfauftrag an die Verwaltung. Und das heißt, wenn die geprüft haben, wer das ist und wie teuer das wird, dass sie das dann auch tun, ohne dass wir das als Politik nochmal extra beschließen müssten, weil das soll ja jetzt gerade über die nächste Zeit, der Stadtrat tagt erst wieder am 4. Februar, sollen die Masken ja den Menschen zugutekommen.
Harter Themenwechsel einmal. Stadtbahnbau U81 ist ja ein viel diskutiertes Thema, auch innerparteilich bei uns, muss man ja sagen. Und für mich als Düsseldorfer Nordlicht ist das natürlich auch relevant. Hier gibt es ja irgendwie eine kleine Kommission und die hat euch jetzt Bericht erstattet. Wer sitzt denn genau in dieser Kommission und worum ging es bei dem Bericht?
Wer aktuell drin sitzt, weiß ich gar nicht so genau, weil ich es nicht bin. Aber es ist auf jeden Fall Politik und Verwaltung, aber ein kleiner Kreis. Und wir haben mehrere kleine Kommissionen zu größeren Bauprojekten. Die U81 ist ein solches. Und in diesen kleinen Kommissionen wird eben ausführlicher berichtet, als das auch in einer Ausschusssitzung der Fall wäre. Da geht es halt nur um dieses eine Bauprojekt. Und dann können ganz viele Fragen gestellt werden, die die Verwaltung dann auch in einem guten Gewissens und Wissens beantwortet. Und in der Ratssitzung haben wir dann immer nur einen kurzen schriftlichen Bericht, was in der letzten Sitzung besprochen wurde. Ein Ergebnisprotokoll, also nichts besonders Ausführliches. In dem Bericht zu U81, der gestern vorlag, ist vor allen Dingen darüber berichtet worden, wie jetzt die Bürgerinnenbeteiligung für den zweiten Bauabschnitt, wo es ja um die Rheinquerung geht, laufen soll. Die soll am Ende Januar nächsten Jahres starten und soll dann 9 Monate dauern. Weil man muss ja diesseits des Rheins, jenseits des Rheines, soll ja auch dann bis nach Neuss und Krefeld gehen. Da werden dann auch Beteiligungsprozesse mit den Bürgerinnen aus den beiden Städten stattfinden, wovon ich ausgehe. Es gab allerdings, das war eine der Anfragen, die nur schriftlich beantwortet wurden, eine Anfrage, was passieren würde, wenn man jetzt doch statt der Überführung des Freilichtgradplatzes einen Tunnel drunter graben würde. Und die eindeutige Antwort der Verwaltung war, dass es erstens viel, 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 viel teurer würde. Nicht nur der Tunnel selbst, sondern weil jetzt neu geplant werden müsste, dass der Bau sich um 4 bis 5 Jahre verzögern würde. Geplant ist ja, dass der erste Abschnitt bis zur Europafußballmeisterschaft 2024 fertig wird. Und deswegen wird ja am Flughafen jetzt auch schon gebaut, der U-Bahnhof, der da neu errichtet wird. Und auch durch die Verlängerung der Bauzeit würde es noch mal viele, viele Millionen teurer werden. Also es wäre eine schlicht jetzt, wenn man jetzt noch mal anders entscheiden würde, eine vor allen Dingen unwirtschaftliche Entscheidung und würde alle weiteren Planungen völlig verzögern. Aber es gab zu diesem Bericht, man hätte in der Ratssitzung noch mal nachfragen können, aber zu diesem Bericht gab es keine Nachfragen. Wir haben allerdings in der Ratssitzung, weil wir haben, wie schon gesagt, mehrere kleine Kommissionen zu großen Bauprojekten, alle Kommissionen gleichmäßig besetzt. Das ist bisher eben unterschiedlich. Demnächst sitzt jede Fraktion des Rates mit einer Person in diesen kleinen Kommissionen. Und wir haben auch 2 neue kleine Kommissionen gegründet, nämlich eine zum Radverkehr und eine zum Neubau des Technischen Rathauses. Das wollen wir ja nach dem Vorbild von Venlo neu bauen, was bis jetzt alles auf der Brinkmannstraße ist, also Bauämter und so weiter und so fort. Diese Ämter sollen alle in ein neues Gebäude und das soll nach kreislaufwirtschaftlichen Gesichtspunkten gebaut werden. Da sollen also alle Materialien, die da verwendet werden, auch Büromöbel und so weiter und so fort, die sollen wiederverwendbar sein. Auf jeden Fall also dem Wirtschaftskreislauf, dem natürlichen, zurückgeführt werden. Und es soll vor allen Dingen ein, wenn möglich, völlig papierloses Arbeiten dann möglich sein in diesem neuen technischen Rathaus. Und weil das eben auch ein größeres Bauprojekt ist, haben wir dafür auch eine kleine Kommission gegründet.
Im Februar 2020 habt ihr als Rat die Verwaltung beauftragt, ein Düsseldorfer Handlungskonzept gegen Rechtsextremismus, Diskriminierung, Antisemitismus und Islamfeindlichkeit zu entwickeln. Die Ergebnisse wurden da jetzt auch vorgestellt. Wie sieht das Konzept aus?
Wir haben nicht die Erstellung eines Konzeptes direkt beauftragt, sondern wir haben die Verwaltung gebeten, zu prüfen, wie so ein Konzept aussehen könnte. Das mag jetzt Haarspalterei sein, ist es aber nur zum Teil. Ich bin dazu in die Bütt gegangen zu dem Thema und habe gesagt, nochmal gesagt, womit wir die Verwaltung beauftragt haben und dann gesagt, dass wir eben eine Fleißarbeit geliefert bekommen haben und eine Empfehlung. Die Fleißarbeit sieht eben so aus, dass auf 27 Seiten alle möglichen Aktivitäten, die die Verwaltung finden konnte, aufgelistet sind in diesem Themenbereich. Das können einmalige Aktivitäten gewesen sein, wie zum Beispiel eine Theateraufführung. Oder natürlich ist auch abgebildet das jahrelange, jahrzehntelange Engagement schon von Düsseldorfer Appell und Respekt und Mut. Es sind Ämteraktivitäten aufgelistet. Also das Amt für Migration und Integration ist natürlich dabei mit unterschiedlichen Projekten. Kunst und Kultur ist dabei, die Kirchen sind dabei, also ganz unterschiedliche Akteurinnen und Akteure. Und deswegen ist die Empfehlung der Verwaltung, es ist einerseits schön, dass so viel dezentral passiert, aber diese Zusammenstellung würde eine Grundlage dafür bilden, zu überlegen, ob man diese Aktivitäten alle an einer zentralen Stelle irgendwie bündelt. Und wir Grünen sind der Meinung, dass eine Bündelung noch nicht viel bringt. Man muss sich ja fragen, wieso aufgrund der vielen Aktivitäten, die es schon gibt, trotzdem dieses rechtspopulistische, rechtsextreme Gedankengut sich immer weiter in die Mitte der Gesellschaft reinfrisst. Das heißt nicht, dass diese Aktivitäten falsch sind. Das heißt, dass es nicht genug Aktivitäten sind. Und dass es vor allen Dingen darauf ankommt, indem man die Akteurinnen und Akteure, die bisher noch nicht vernetzt sind miteinander, dass man die wirklich zusammenbringt und dann nochmal in anderen Konstellationen gemeinsam überlegt, so was können wir denn jetzt noch Neues machen? Welche Zielgruppen haben wir noch nicht im Blick? Wie können wir die ansprechen? Also dass es schon Sinn macht, eine Person innerhalb der Stadtverwaltung, wenn möglich, zu installieren, einzustellen, die eben Lücken identifiziert bei diesen Aktivitäten, die es schon gibt, die auch unbedingt weiterlaufen sollten und dann gemeinsam eben überlegt, wie diese Lücken gefüllt werden können, damit Düsseldorf eben die weltoffene Stadt bleibt, die sie ist und wie wir sie alle kennen und lieben und dass eben rechtsextremistisches Gedankengut hier in dieser Stadt keinen Platz findet.
Du hast ja jetzt schon insgesamt einige Male heute beim Gespräch den Begriff Änderungsantrag erwähnt. Ich höre raus, ihr wart da sehr umtriebig, ihr als Fraktion diesmal. Kannst du da mal kurz sagen, also was ihr da wie wo gemacht habt?
Wenn wir nicht selber, und was tun wir ja liebend gerne, originär Anträge stellen, dann beschäftigen wir uns natürlich mit allen Anträgen, die andere Fraktionen stellen. Und wenn wir ein Thema spannend finden, gefällt uns unter Umständen aber nicht, wie es formuliert ist, wie es umgesetzt werden soll. Das ist bei den meisten Anträgen der Linken der Fall, weil die sehr, ich sag mal, wenig differenziert formulieren. Also die sind so, ne, wie gesagt, FFP2-Masken an alle ausgeben, fertig und bloß keine große Bürokratie darum machen. Aber das Verwaltungshandeln Regeln folgt, ist eigentlich klar. Und wir bedenken dann gerne, wie Verwaltung genau auf den Weg gebracht werden muss, um bestimmte Dinge umzusetzen. Oder, also gestern waren es ja halt nur die Linken, die Anträge gestellt haben. Die anderen Fraktionen vielleicht bei einer der nächsten Sendungen, wenn sich die SPD vielleicht besonders hervorgetan hat durch ein oder mehrere Anträge oder die FDP, mal schauen. Also wir verändern, der Grundgedanke des Inhaltes, also des Antrages wird beibehalten, aber ein Änderungsantrag differenziert, beauftragt konkreter die Verwaltung, was sie tun soll. Also wenn man sich dann mal zwei Anträge, den Originalantrag und den Änderungsantrag nebeneinander legt, dann sieht man schon, wo die Unterschiede liegen. Der ausgeschiedene Oberbürgermeister Thomas Geisel, der hat sich immer sehr schwer damit getan, wie er das dann abstimmt. Also den Originalantrag, den Änderungsantrag. Es gibt so die Maxime, wenn in der Regel ist der Änderungsantrag weitergehend. So, dann stimmt man den zuerst ab und verändert damit den Originalantrag. Und dann wird der so geänderte Originalantrag dann nochmal abgestimmt. Oder die Änderung erübrigt dann die Abstimmung des Originalantrages. Fraktionen haben ja auch das Recht, Änderungsanträge zu Verwaltungsvorlagen zu schreiben. Das tun wir auch sehr gerne. Wenn uns da etwas zu kurz gegriffen ist oder, also wir hätten zum Beispiel, obwohl das nur eine Informationsvorlage war mit dem Handlungskonzept, über das wir vorhin gesprochen haben, wenn das eine Beschlussvorlage der Verwaltung gewesen wäre, dann hätten wir dazu einen Änderungsantrag gestellt und hätten die Empfehlung eben anders formuliert. Keine zentrale Stelle, um zu bündeln, sondern eine zentrale Stelle, um Lücken zu identifizieren und die dann zu schließen, so was ich vorhin gesagt habe. Also gestern keiner der linken Anträge hat unseren grünen Ansprüchen an diese Themen genügt und deswegen haben wir Änderungsanträge gestellt, die dann auch alle mit Mehrheit des Hauses beschlossen wurden und nicht das linke Original.
Wie ist denn da häufig denn so die Reaktion der jeweiligen Fraktionen? Eher so, oh, schön, dass ihr unsere Idee aufgreift, liebe Grünen, oder ach, die Grünen schon wieder mit ihrer Haarspalterei. Wie ist so deine Erfahrung da?
Also was die sich so denken, weiß ich nicht. Ob die sich zum Beispiel denken, boah, die Klugscheißer, ne, schon wieder so. Öffentlich äußern in der Sitzung, das machen sie anders. Die Linken waren gestern zum Teil so drauf, nein, wir verwässern, wir Grünen, was ich eben sagte mit der Bürokratie, ja, nee, Masken ausgeben, fertig ab, ja, so. Oder Feuerwerk verbieten oder Tempo 30 einführen, dass die Straßenverkehrsordnung das nicht hergibt. Tempo 30 stadtweit einzuführen, ist den Linken egal. Ja, so. Aber was uns ja wichtig ist, dafür hatten wir für gestern nicht die Zeit. Wir wollen ja für unseren Änderungsantrag eine Mehrheit haben. Das heißt, wir formulieren den und gehen dann auf andere Fraktionen zu und sagen, könnt ihr da mitgehen? Das haben wir gestern im Vorfeld der Ratssitzung dann mündlich gemacht. Und dann ist zum Beispiel auch die CDU an einer Stelle, die SPD bei einem anderen Antrag in die Bütt und haben dann gesagt, ja, da gehen wir mit. Beim zweiten Punkt hätten wir folgende andere Änderungsidee, ja, würden den Punkt nochmal abändern wollen, dann können wir da mitgehen. Und wenn du einen dreiteiligen Beschluss hast, kann auch gesagt werden, wir möchten gerne diese drei einzelnen Punkte nacheinander einzeln abgestimmt haben. Und dann gibt's für Punkt 1 eine Mehrheit, für Punkt 2 nicht. Und für Punkt 3 in einer nochmal geänderten Fassung gibt's dann wieder eine Mehrheit. Und sowas kann sich auch während einer Ratssitzung erst entwickeln. Also man spricht dann schon miteinander und so, sodass am Ende etwas dabei rauskommt, wo die Mehrheit mitgehen kann. Und das ist in der Regel bei linken Anträgen pur nicht der Fall.
Liegt das aber nicht auch einfach daran, dass man aus der Oppositionsposition heraus natürlich auch immer Maximalforderungen stellen kann, weil man sich ja doch mehr an das eigene Klientel wendet in dem Moment und weniger Kompromiss suchen muss?
Ja, das ist auch völlig in Ordnung, das so zu tun. Ich habe dann nicht im Einzelnen nachverfolgt, an welchen Stellen die Linken bei den Änderungen am Ende dann doch mitgegangen sind. Und wenn sie schon Ideengeberin waren, könnten Sie am Ende, wenn es dann eben immer noch passt für Sie so gerade, dann auch mitgehen. Aber da sind die natürlich völlig frei zu sagen, wenn sich eine andere Mehrheit, wenn sich eben überhaupt eine Mehrheit abzeichnet, da bestehen wir jetzt mal auf links pur und sind dagegen, weil uns das zu verwässernd ist oder so. Also da überlegen die schon bei jedem Änderungsantrag, wie sie es halten. Machen die anderen Fraktionen auch. Also ne, sind jetzt nicht nur die Linken irgendwie so, dass sie darauf bestehen, dass ihre Idee doch eigentlich die beste war.
Ja, ganz nebenbei, in ganz großen Anführungsstrichen, laufen ja auch die Kooperationsgespräche mit der CDU. Und mittlerweile haben wir auch eindeutig rausgehört, dass es eine unglaubliche Beteiligung der Mitglieder von den Grünen gibt bei diesem Prozess. Kannst du uns da mal echt einen Einblick geben, wer da alles mit wem und wie spricht?
Also die Mitgliederversammlung hat ja das Go dafür gegeben, dass wir nach den Sondierungen mit der CDU in Verhandlungen mit der CDU einsteigen, mit dem Ziel, eine Kooperation für die nächsten 5 Jahre abzuschließen. Daraufhin haben wir 14 Fachgruppen gebildet, die einzelnen Themen besprechen. Da sitzen, das ist unterschiedlich von der Größe, also immer paritätisch, was Grüne und Beteiligung der CDU angeht, 3, 4, 5, 6 von jeder Seite jeweils zusammen. Und ja, je nachdem, nach Fülle der Themen, wir Grünen haben ja auch eben viele Einzelpunkte aus unserem Wahlprogramm ist ja die Grundlage. Da sind wir ja schon sehr differenziert in einzelnen Themen. Das ist die Grundlage für die Verhandlungen. In der Regel ist man nach einer Sitzung nicht durch, findet natürlich alles digital statt, ausschließlich digital, sondern die meisten Fachgruppen haben 2 oder vielleicht auch eine dritte Runde gedreht. Und das Ziel ist, vor Weihnachten fertig zu sein. Ich glaube, das sieht auch ganz gut aus.
Die Kollegen vom Rheinpegel, das ist der Podcast von der Rheinischen Post, haben in ihrer letzten Folge schon über die Ämterverteilung bei Oberbürgermeister Keller gesprochen und dass die Grünen hier sicherlich nicht unberücksichtigt bleiben. Ist die Verteilung von Dezernatstellen oder ähnlichen Positionen in irgendeiner Form Teil der Kooperationsgespräche?
Ich glaube, ich kann so viel sagen, dass wir natürlich darüber sprechen. Es war schon mal ein Verkehrsdezernat ausgeschrieben, noch unter Thomas Geisel. Dafür wurde niemand gefunden. Also da könnte man immer noch drüber nachdenken, ob man da nochmal einen neuen Versuch startet. ein eigenständiges Verkehrsdezernat zu besetzen. Dann ist ja Professor Dr. Meyer-Falke im Sommer gewechselt von der Stadt wieder zurück ins Land. Und die beiden Gebiete, die er zu verantworten hatte, Personal und Gesundheit, sind unter den verbliebenen DezernentInnen aufgeteilt worden. Gesundheit ist zu Helga Stuhlgies, Umweltdezernat gekommen und Personal, glaube ich, beim Oberbürgermeister gelandet. Also da wäre auch nochmal ein Dezernat neu zu besetzen. Mit welchen Themen muss man gucken? Und ja, wir sprechen darüber überhaupt, welche Dezernatszuschnitte sinnvoll sein könnten. Wir werden ja zum Beispiel einen neuen Digitalisierungsausschuss schaffen, damit das Thema Digitalisierung mal richtig Fahrt aufnimmt hier, sowohl für die Stadtverwaltung als auch was andere Prozesse, die digital unterstützt werden könnten in der Stadt, also Ladestationen, E-Mobilität, was auch immer, ja. Da ist ja vieles nicht nur denkbar, sondern auch möglich, dass das also konzentriert in einem eigenen Ausschuss besprochen wird, dass man das Thema Digitalisierung auch nicht weiterhin bei Personal lässt, sondern mit anderen Themen zusammenbindet, ob das Sinn macht. Also ja, wir sind in Gesprächen. Wir können uns, die CDU ihrerseits, wir unsererseits, einiges vorstellen, was anders Sinn machen könnte als in der Vergangenheit. Und natürlich können wir Grünen uns auch vorstellen, dass wir mehr als Umwelt besetzen könnten.
Wie sich das entwickelt, sehen wir auf jeden Fall dann im nächsten Jahr. So viel ist auf jeden Fall sicher.
Ja.
Dir schon mal vielen Dank bis hierhin für deine Zeit. Es macht immer großen Spaß mit dir, große Freude. Und ich bin froh und sicher, dass wir das im nächsten Jahr genauso beibehalten. Danke dir.
Ja, ich danke euch. Ich bin furchtbar gerne mit euch zusammen hier in diesem Format. Mag es sehr, eure Fragen zu beantworten. Ihr seid ja auch politische Köpfe, verfolgt das Tagesgeschehen, das Politische in Düsseldorf mindestens. Und wir blicken ja auch alle über den Tellerrand, dass Laschet heute verkündet hat, dass er sich für einen harten Lockdown schon vor Weihnachten einsetzen wird, bundesweit. Haben wir ja alle schon mitbekommen. Dieses Jahr war, glaube ich, ja, außergewöhnlich, einmalig in jeder Hinsicht. Wir haben trotzdem einen Kommunalwahlkampf alle miteinander gewuppt. Die Wählerinnen und Wähler haben sich entschieden, in ganz Nordrhein-Westfalen nehmen die neuen Räte ihre Arbeit auf. Und wir haben, glaube ich, alle auch jetzt zwischen den Jahren, wie man so schön sagt, alle freie Tage verdient, die wir hoffentlich alle gesund verbringen werden, gesund bleiben. Ich hoffe sehr, dass die meisten Menschen klug sind, wirklich Weihnachten im kleinen Kreis, im engsten Familienkreis zu verbringen, dass sie auch Silvester zu Hause bleiben. Ich weiß, dass es gerade für junge Menschen extrem schwierig ist, sich nicht in der Clique treffen zu können, nicht richtig feiern zu können, wie junge Menschen das gerne tun, Ältere übrigens auch, aber vielleicht nicht so häufig. Und was ich vielleicht allen wünschen würde, ist, einander weniger zu schenken, vielleicht nur ein, zwei Kostbarkeiten jetzt nicht im Sinne von kostspielig, sondern vielleicht ein, zwei Geschenke, die immer daran erinnern werden, aber im Guten, dass dieses Jahr einmalig außergewöhnlich war und damit auch dieses Weihnachtsfest und dass aber hoffentlich das nächste Weihnachtsfest wieder im anderen Rahmen möglich sein kann.
Vielen Dank auch für diese Worte. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit im nächsten Jahr und wünsche auch von unserer Seite allen Hörern gesund zu bleiben und gut in 2021 anzukommen.
Bis zum neuen Jahr. Ciao.
Bis dann. Tschüss.